Sie hören Kontrafunk aktuell. Zu den Debatten, die seit Jahren mit großer Leidenschaft geführt werden, gehört die Debatte, ob Cannabis eine vergleichsweise ungefährliche Droge sei und daher ihr Genuss entkriminalisiert werden sollte. Eine Reihe von Staaten hat dies bereits getan. Entschärft hat es die Diskussion irgendwie nicht, jedenfalls für mich gefühlt nicht. Ganz im Gegenteil sogar. Dennoch hat der Deutsche Bundestag am vergangenen Freitag den Genuss von Cannabis in der Bundesrepublik für Volljährige freigegeben. Auch der Anbau in Privatwohnungen ist in eingeschränktem Maß gestattet. Die Kritiker sind natürlich keineswegs verstummt. Sie prophezeien schlimme Kollateralschäden. Wir wollen versuchen, uns dem Für und Wider von Cannabisgenuss anzunähern mit medizinischem Sachverstand. Und zwar habe ich dazu Dr. Dagmar Anheier eingeladen, Fachärztin für Allgemeinmedizin und ärztliche Psychotherapie. Sie betreibt eine eigene Praxis und Suchtambulanz. Herzlich willkommen, Frau Anheier.
Schönen guten Tag.
Frau Anheier, bestehen Risiken für Konsumenten? Wenn ja, welche? Beziehungsweise bestehen sie nicht? Und warum wird dann Cannabis kriminalisiert?
Risiken bestehen unbestritten. Das zeigen sämtliche Studien. Es gibt deutliche Zunahme von psychotischen Ereignissen im Zusammenhang mit dem Cannabiskonsum. Es gibt eine Studie, die Ulmer Studie, unter Teilnahme der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm. Und es zeigt sehr nachdrücklich eine Zunahme der Psychiatriepatienten mit Cannabispsychose. In dem Zeitraum 2011 bis 2019 hat sich dieser vervielfacht. Und die relative Häufigkeit des Auftretens von Cannabispsychosen im Verhältnis zu den Gesamtpatientenzahlen stieg von 0,5% in 2011 in nur 8 Jahren auf 3,86%. Das ist ja nicht unerheblich. Unabhängig davon gibt es natürlich auch andere Cannabis-assoziierte Erkrankungen des chronischen Cannabiskonsums. Das Risiko für Atemwegserkrankungen steigt, was natürlich auch unter anderem damit zu tun hat, dass es geraucht wird. Es zeigt sich aber ebenfalls ein signifikanter Zusammenhang für Hodenkrebs, insbesondere bei jungen Männern. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Es ist natürlich auch eine gegebenenfalls sehr dramatische Erkrankung.
Kann ich Sie so interpretieren, dass Sie kritisch der Freigabe von Cannabis, wie sie der Bundestag beschlossen hat, gegenüberstehen?
Auf jeden Fall. Ich denke, auch eines der Ziele, das man erreichen will, ist eben, die Gerichte zu entlasten. Das, denke ich, muss auf einem anderen Wege erfolgen. Insbesondere die Strafbarkeit des Konsumenten kann vielleicht anders geregelt werden. Das ist nicht an mir, das zu beurteilen. Ich bin kein Jurist. Aber ich glaube nicht, dass die Strafverfolgungsbehörden dadurch entlastet werden. Denn auf die Polizei kommt natürlich ein wesentlich komplizierteres Prozedere zu.
Die Befürworter, die argumentieren immer, Alkohol sei viel schädlicher, viel gefährlicher. Und eines der Hauptargumente, das ich in der Recherche immer wieder lesen konnte bzw. hören konnte, ist, an Cannabis sei noch niemand gestorben, an Alkohol sehr wohl.
Ja gut, jetzt muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wenn wir Alkoholkonsum heute freigeben würden, würden wir es tun mit den Erfahrungen? Nur weil das freigegeben ist, wird man ja auch nicht ändern, kann das ja kein Argument dafür sein, andere Rauschmittel freizugeben. Das ist das eine. Das andere, das ist falsch, was ja immer wieder übersehen wird. Der Ruf des Cannabis ruht ja noch aus Zeiten, als es relativ harmlos war. Wir müssen aber durchaus wissen, dass im Zeitraum von 1970 bis 2017 die Zunahme von THC, und das ist die rauscherzeugende Komponente im Haschisch, in den untersuchten pflanzlichen Anteilen Cannabis um ca. 0,29% jedes Jahr anstieg. Bei Haschisch, also das ist das Harz, sogar um 0,57% pro Jahr. Während die CBD-Konzentration, das ist die mit dem etwas beruhigenden Effekt, gleich geblieben ist. Das heißt, die rauscherzeugende Wirkung ist ungeheuer angestiegen. Ohne durch das CBD im Prinzip dann so quasi wieder so ein bisschen gegenreguliert zu werden, durch die beruhigende Wirkung des CBD. Und das hat durchaus fatale Folgen. Dazu kommt noch, dass es auch synthetisches Cannabis gibt, das immer leichter verfügbar ist und mittlerweile weltweit 32 Todesopfer gefordert hat. Und wenn wir uns jetzt mal bitte vorstellen, dass der Cannabiskonsum ja nur für volljährige Menschen freigegeben wird, so zeigen aber auch Erfahrungen in den Legalisierungsländern, dass die Älteren da gerne mal zum einen die Jüngeren mit versorgen. Zum anderen muss man ja auch wissen, dass die Hirnreifung erst ungefähr mit dem 25. Lebensjahr abgeschlossen ist. Das heißt, wenn Sie mit 18 anfangen, hat das Cannabis durchaus noch 7 Jahre Zeit, auf Ihre Hirnfunktion gegebenenfalls Einfluss zu nehmen. Die Behandlungserfolge sind zudem außerdem nicht sonderlich gut. Also je jünger das Einstiegsalter ist, desto mehr erhöht sich beispielsweise das Risiko für Angststörungen.
Aber es gibt doch durchaus auch Anwendungsbereiche von Cannabis, die man als positiv bewerten kann, oder nicht?
Sie sprechen jetzt Medizinalcannabis an. Ja, da sind die Studien in dem Sinne ja noch gar nicht abgeschlossen, ob das wirklich so wirksam ist. Jetzt sind wir im Bereich der Schmerztherapie. Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Wir haben in Deutschland ja sehr, sehr viele chronische Schmerzpatienten, die sicherlich teilweise auch unterversorgt sind. Ich meine, im Jahr 2020 hatten wir 1200 Schmerztherapeuten. Das ist natürlich nicht flächendeckend ausreichend. Wobei man natürlich sagen muss, dass auch Hausärzte ja große Teile der Versorgung von Schmerzpatienten mit übernehmen. Das Medizinalcannabis. Ich denke, das ist ein schwieriges Thema. Es wurde, wenn ich mich nicht irre, 2017 freigegeben und die teilnehmenden Ärzte, es muss ja im Prinzip eine Genehmigung bei der Krankenkasse eingeholt werden, meines Wissens einmalig. Die teilnehmenden Ärzte waren gehalten, an einer Studie teilzunehmen. 2020 kam die zum Abschluss. Es haben nur ungefähr 25% der Ärzte an dieser Studie überhaupt teilgenommen, was ohne Konsequenz geblieben ist, weil die in anonymisierter Form erfolgt ist. Sodass ich mich natürlich auch frage, wie will man das dann wirklich valide auswerten? Und auf der anderen Seite, so sehe ich das zumindest, wir haben da sehr, sehr potente Schmerzmittel, dass ich nicht unbedingt die Notwendigkeit sehe. Aber es ist ein wirklich sehr kompliziertes anderes Thema, weil das ja was ganz anderes ist, dieses Cannabis als Schmerzmittel einzusetzen, als jetzt im Prinzip als rauscherzeugende Feierdroge. Das ist ja doch was anderes.
Dann bleiben wir doch mal dabei. Welches Suchtpotenzial hat Cannabis als weiche Droge, als Genussmittel? Kann das eine Abhängigkeit erzeugen wie andere Drogen?
Definitiv. Man darf ja auch nicht unterschätzen, dass es teilweise als Einstiegsdroge gilt. Das mag jetzt teilweise auch über den Kontakt mit Milan stattfinden, das weiß ich nicht. Aber ich denke, dass die rauscherzeugende Wirkung neugierig macht auf vielleicht noch intensiveren Rausch. Das ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Und es ist sicherlich so, dass auch ein nicht zu unterschätzendes Abhängigkeitspotenzial hat. Zahlen aus den Legalisierungsländern zeigen ganz klar, dass die Cannabis-Abhängigkeiten bei Jugendlichen um bis zu 25% höher als in den Nicht-Legalisierungsländern liegen. Und das ist auch genau das, wovor renommierte Kinder- und Jugendpsychiater warnen. Sicherlich nicht ohne Grund. Und zwar zeigen sich da alle negativen Folgen für die Jugendlichen. Die bleiben in ihrer Entwicklung stehen. Es sind nicht selten Störungen der Emotionsregulation zu sehen. Leistungsknick in der Schule mit den entsprechenden sozialen Folgen gegebenenfalls auch für den Einzelnen, aber natürlich auch für die Gesellschaft. Und eben wie gesagt, viele Jugendliche bleiben nicht beim Cannabis stehen, sondern suchen dann den Konsum anderer Stimulanzien, Speed, Ecstasy-Produkte, aber natürlich auch Benzodiazepine, also Valium-Abkömmlinge. Der UN-Drogenkontrollrat bestätigt all dies. Auch, dass es eine Einstiegsdroge sein soll und warnt Deutschland ganz klar vor einer Legalisierung von Cannabis. Die Legalisierung birgt das Risiko, dass die Erfahrung aus den Legalisierungsländern von erhöhtem Konsum unter Jugendlichen und eines wachsenden Schwarzmarktes. Das ist ja eigentlich das Argument auch, das man anführt für die Legalisierung. Also es gibt ja die großen Verteiler im Hintergrund und dann gibt es die Straßendealer. Es ist anzuzweifeln, dass wenn man denen in Anführungszeichen das Geschäft kaputt macht, dass sie sich dann ins Bürgergeld begeben werden. Die werden andere Wege finden, um an ihr Geld zu kommen. Eben zum Beispiel Zusatz von synthetischem Cannabis, hatten wir schon gesagt, hat ja bisher schon Tote gefordert, durchaus. Damit wird es billiger. Es können jüngere Konsumenten mit günstigeren Preisen erreicht werden und die dann eventuell eben auch in die weiteren Abhängigkeiten geführt werden.
Sie hatten angesprochen, dass bei jüngeren Konsumenten, bei denen die Gehirnentwicklung noch nicht abgeschlossen sei, es zu Schäden kommen kann. Sie hatten einige Schäden auch aufgeführt. Ist eine solche Schädigung des Gehirns dann irreversibel oder lässt sich das meinetwegen, wenn man sagt, man hört eben einfach auf mit dem Kiffen und dann gehen die Schäden auch irgendwann irgendwie wieder zurück oder ist das nicht so einfach?
Also das ist sicherlich nicht so einfach. Die Therapieerfolgschancen bei cannabisbezogenen Störungen liegen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen international ungefähr bei 30-40%. Das ist keine wirklich überzeugende Option, da zu sagen, das kriegen wir dann alles wieder hin. Also es scheint durchaus zu hirnstrukturellen Veränderungen zu kommen.
Gehen wir mal davon aus, dass die Legalisierung so kommt, wie sie geplant ist, die Entkriminalisierung. Und es kommt dann zu solchen Schäden, also den mentalen Schäden, Emotionsstörungen, wie Sie andeuteten. Dann sind ja die Therapeuten gefragt, dann sind auch Psychotherapeuten gefragt. Ist Deutschland überhaupt dafür gerüstet? Gibt es überhaupt genügend Kapazitäten, um Menschen, die solche Störungen oder solche Schäden durch Cannabisgenuss haben, dann noch angemessen behandeln zu können?
Also anzunehmenderweise nicht. Wir haben ja jetzt schon Versorgungsengpässe, gerade im Bereich der Psychotherapie, in nicht unerheblicher Form. Wenn wir dann jetzt sehen, wie auch natürlich die Gelder für das Gesundheitssystem runtergeschraubt werden, wird sich die Situation ja zu erwartenderweise nicht verbessern. Und das kann ja auch tatsächlich nicht das Argument für eine Legalisierung sein, dass man sagt, auch im schlimmsten Fall kriegen wir euch ja wieder hin hinterher. Sind genug Kapazitäten da? Man kann ja nicht das Schiff erst vor die Wand fahren und dann sagen, heilen wir irgendwo wieder. Das ist ja denklogisch irgendwie ein bisschen verworren von vornherein. Also der Denkansatz stimmt ja schon nicht.
Haben Sie eine Erklärung als Medizinerin dafür? Ich meine, der medizinische Sachverstand, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der nicht vorher auch mal abgefragt wurde von der Regierung, die das Gesetz beschlossen hat. Was denken Sie, was die Motivation war, dieses Gesetz trotz der Kritik, trotz der Zweifel, trotz der Mahnungen durchzusetzen? Einfach eine andere medizinische Auffassung, medizinischer Standpunkt dazu? Gleichgültigkeit oder regelrecht Vorsatz?
Ja, die Frage ist jetzt, weiß Gott, nicht einfach zu beantworten. Also ich denke, gewarnt haben alle. Die Legalisierungsländer haben gewarnt. Die Ärztekammer Nordrhein zum Beispiel hat erst im November 2022 gegen die kontrollierte Freigabe von Cannabis ausgesprochen. Die Jugendkinderärzte, die Jugendkinderpsychotherapeuten haben sich deutlich dagegen ausgesprochen. Ärztliche Leiter des Deutschen Zentrums für Suchtfragen im Kindes- und Jugendalter, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf beispielsweise, der Suchtexperte Rainer Thomasius, hat sich deutlich dagegen ausgesprochen. Es gibt eigentlich aus medizinischen Bereichen meines Wissens keine tatsächlichen harten Befürworter des Ganzen. Ja, was liegt dem zugrunde? Kann ich ja auch nur spekulieren und meinen ganz persönlichen Eindruck wiedergeben. Ich glaube, das ist Ideologie. Vielleicht auch eine gewisse Klientel, die auch schon immer konsumiert hat und jetzt im Bundestag sitzt, fragen Sie mich nicht. Ja, ich meine, es gibt Untersuchungen der Abwässer unterhalb des Bundestages. Ne? Da findet man ja auch interessante Sachen drin, zumindest nach meiner Kenntnis. Also das ist ja ein sehr komplexes Thema, was ich sicherlich so nicht beantworten kann, zu dem ich meine persönlichen Vermutungen habe, sagen wir so.
Nun sind wir ja alle mal jung gewesen und wir kennen das ja. Wenn man jugendlich ist, wenn man heranwächst, will man in seiner Clique unter seinen Freunden auch cool erscheinen. Und ich glaube, wir sagen da nichts Falsches, wenn man sagt, dass Kiffen halt irgendwie dann doch immer noch als cool gilt und als nicht angepasst, sage ich mal so. Und manche haben ja sogar Eltern, die das selbst gemacht haben. Was kann man tun? Außer, also ich kann mir immer nicht vorstellen, wenn ich mich erinnere, dass ich mich von elterlichen Verboten oder Ermahnungen kaum habe abschrecken lassen, irgendetwas doch nicht mal auszuprobieren. Was kann man ernsthaft tun, um Kinder und Jugendliche davon abzuhalten, ja, Kiffer zu werden?
Also ich denke, zunächst mal muss man auch die ältere Generation darüber aufklären, dass es eben sich nicht mehr um das harmlose Cannabis deren Jugendzeit handelt. Es hat ein ganz anderes Rauschpotenzial und damit natürlich auch ein ganz anderes Potenzial, psychotische oder sonstige Erkrankungen auszulösen. Eben auch für, wie gesagt, Reifungsstörungen vielleicht hervorzurufen, insbesondere bei jungen Menschen. Den wenigsten ist ja bekannt, dass die Hirnreifung erst mit 25 abgeschlossen ist. Das ist sicherlich etwas, was zumindest als Warnsignal für den Konsum gelten sollte. Und ich denke, man sollte auch einfach mit den Zahlen offen gehen. Eben zum Beispiel die Zahl der psychiatrischen Vorfälle unter Cannabiskonsum einfach ansteigen oder angestiegen sind über die letzten Jahre. Man muss einfach diesem Image des Harmlosen, ist so ein bisschen rebellisch, aber eigentlich nicht weiter schlimm, entgegenwirken. Und da hilft einfach nur gnadenlose Aufklärung. Und zwar nicht nur der jungen Leute, sondern auch tatsächlich sicherlich auch der älteren oder Elterngeneration. Denn in den 70er, 80ern, das können Sie nicht vergleichen mit dem Cannabis von heute.
In Deutschland hat der Bundestag den privaten Gebrauch von Cannabis entkriminalisiert. Mit einer Bestätigung des Gesetzes im Bundesrat wird allgemein gerechnet. Ob es dann zu Klagen gegen das Gesetz kommt, ist noch unklar. Wir haben uns jedenfalls mit dem Status quo befasst und uns über das Pro und Contra der Cannabis-Freigabe mit Dr. Dagmar Anheier unterhalten, Fachärztin für Allgemeinmedizin und ärztliche Psychotherapie mit eigener Praxis und Suchtambulanz. Vielen Dank, Frau Anheier.
Sehr gerne.